herzlich willkommen zum Triathlete-Podcast. Mein Name ist Christian Kramer und heute haben wir mal wieder zum zweiten Mal den Alexander Schilling zu Gast. Hallo Alex.
Hallo Christian, diesmal
beziehungsweise,
aus Miami.
Ja, Grüße und guten Morgen nach Miami.
Genau, also bei dir ist ja schon Mittag. Ich habe jetzt gerade erst Frühstück weg, zwei Tage vorm Wettkampf und freue mich nochmal, mit dir kurz quatschen zu können, wie es so aussieht.
Ja, bevor wir vielleicht auf die Anreise und die ersten Tage, die ja wahrscheinlich auch aufregender waren, als dir lieb ist, vielleicht zu sprechen kommen, hätte ich ganz gern mal vielleicht so mit dir, wir haben uns ja das letzte Mal, glaube ich, Anfang September gehört, als du in Tallinn warst. Da war die Triathlon-Welt so insgesamt noch ein bisschen in Ordnung. Einfach mal so gequatscht, wie das letzte halbe Jahr war, weil du hast dich ja zusammen mit Markus Herbst, der auch in Miami startet, schon sehr, sehr gewissenhaft darauf vorbereitet und ja, euch wurden oder ja, nicht bewusst, aber ihr hattet ganz schön viele Steine aus dem Weg zu räumen mit ja, geschlossenen Schwimmhallen und so weiter und so fort. Ja, lass uns erstmal vielleicht bis Ende letzten Jahres so kurz quatschen und einen kurzen Überblick geben, wie es da so gelaufen ist.
Ja, gerne. Gut, stimmt, wir haben letztes Jahr im September nach Tallinn gesprochen, da war ich in Estland beim Wettkampf am Ironman 70.3 und dann war die Saison auch eigentlich zu Ende, weil ja eigentlich abzusehen war, dass in dem Jahr dann nicht mehr viel passiert, einfach weil der Winter dann hier Einzug hält und ab, wie jeder weiß, ab 1.11. haben wir die Schwimmhallen in Deutschland geschlossen gehabt und dann haben wir uns halt auf Suche begeben, ja, also jeder weiß ja, also Profisport ist ja erlaubt, so wie das auch im Fußball ist. Das Problem im Triathlon und im Schwimmen ist dann halt, wenn die Schwimmhallen geschlossen haben, ist es mit dem Profisport trotzdem
schwierig,
das Ganze noch weiter umzusetzen. Ne? Also es ist ja, ist gut, wenn es alles erlaubt ist, aber man muss halt trotzdem eine Schwimmhalle finden, die noch offen ist. Das war in Leipzig leider nicht möglich. In Leipzig ist nur für A- und B-Kader dann das Training im Schwimmen möglich gewesen. Ich habe dann in meiner Heimatstadt Dresden die Erlaubnis gehabt, dort in der Schwimmhalle schwimmen zu können. Allerdings für einen sehr ordentlichen Stundensatz von 45 Euro pro Stunde, den wir uns teilen konnten, je nachdem wie viel da waren, aber trotzdem für einen sportlichen Preis. Dann hat im Mitte Dezember die Schwimmhalle in Dresden geschlossen, aufgrund verschärfter Ordnung. Und dann sind wir nach Magdeburg umgezogen, an den Olympiastützpunkt. Dort ist die Schwimmhalle weiter offen geblieben, weil dort der Olympiastützpunkt im Schwimmen ist mit einigen Hochgerätern wie Sarah Köhler oder dem Florian Wellbrock. Und dann haben wir uns im Januar 3 Wochen nach Portugal verabschiedet. Und im Anschluss daran hat sich die Möglichkeit aufgetan, in der Nähe von Leipzig in einer privaten Therme zu schwimmen, die auch ein 25-Meter-Becken hat, die zwar nicht beheizt ist im Moment, aber das hat dann wenigstens dazu geführt, dass ich halt wenigstens nicht mehr auswärts schlafen musste, sondern halt wenigstens die ganze Zeit zu Hause wieder schlafen kann. Das ist dann immer noch mit viel Fahrerei verbunden. Das ist 40 Minuten eine Richtung und 40 Minuten zurück. Aber es ist trotzdem deutlich angenehmer, als immer die Tasche neu zu packen, wieder bei irgendjemandem auf der Couch zu schlafen oder teilweise bei meinen Eltern, die mich auch gefragt haben, wie lange ich das noch so machen will.
Ja, glaube ich gerne.
Das hat das Ganze schon mal ein bisschen entspannt. Und ja, natürlich war das jetzt über den Winter schwierig. Das war für alle schwierig mit dem Schwimmen. Wir sind ja am Ende froh gewesen, dass wir am Ende irgendwie immer eine Lösung gefunden haben, weshalb sich das jetzt auch mit dem Wettkampf in Miami umsetzen ließ. Also wenn ich jetzt auch 3 oder 4 Monate nicht geschwommen wäre, dann hätte das natürlich auch wenig Sinn gemacht. Und irgendwo ist der Wettkampf in Miami dann ja, jetzt vielleicht auch so eine kleine Belohnung dafür, da irgendwie dran geblieben zu sein. Und dann hat man auch das Gefühl, dass es sich irgendwie gelohnt hat, den Aufwand zu betreiben.
Ja, also in Leipzig war es ja auch so, dass es so ein bisschen an der Bürokratie scheitert. Also die eine Schwimmhalle, wo auch Bundeskader verschiedener Sportarten, die ja Wasser brauchen, um ihren Sport zu betreiben, ist ja schon theoretisch möglich. Aber da sitzt ja die Uni drauf und die Stadt Leipzig ist ja eher ein schwieriges Thema. Also ihr seid ja dann auch mit zig Anträgen ja durch Sachsen-Anhalt getingelt und gemacht, um probiert einfach euren Beruf nachgehen zu können.
Genau, also es gibt im Prinzip, also wir hatten auch eine Ausnahmegenehmigung oder eine Genehmigung, nicht mal eine Ausnahmegenehmigung, von dem Sportministerium in Sachsen, also vom Innenministerium, aber die Uni sagt halt sozusagen, dass sie keine neuen Leute mehr in die Schwimmhalle reinnehmen. Und das Problem ist, dass wir in Sachsen-Anhalt im Verein sind, bei den Triathlon Füchsen Osterburg, und dann in Sachsen nicht in die Schwimmhalle kommen. Und deswegen sind wir auch in Magdeburg in die Schwimmhalle gekommen und dem privaten Betreiber von der Therme ist das aber egal, weil die eine Kur GmbH sind.
Okay. So.
Und so
ein Hoch auf die Sportförderung in Deutschland.
Genau, ein Hoch auf die Sportförderung und auf die Bürokratie bei der Sache. Gut, aber irgendwie haben wir es jetzt durchgebracht und jetzt hoffen wir, dass das Ganze auch bald mal ein Ende hat.
Okay, ja, ist ganz schön krass. Ich finde es halt auch von der Warte her ja schade, dass es so gehandhabt wird, weil wenn man mitbekommt, wer alles so schwimmen kann, wir hatten gestern, glaube ich, oder vorgestern noch kurz hin und her geschrieben, dass jetzt in Frankfurt die Schwimmhallen wieder aufmachen. Und ich meine, für einen Triathlon ist ja, wenn eine Disziplin gar nicht geht, ist schon nicht ganz, ganz unwichtig, um irgendwie erfolgreich einen Triathlon zu bestreiten.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, sage ich mal, jetzt auf einem, ja, bei einem Wettkampf wie hier jetzt, wo dann halt auch irgendwie das Feld stark ist und von Anfang an Zug dahinter ist, ist es dann irgendwie schon entscheidend, dass man auch irgendwie in die Renndynamik mit eingreifen kann. Und ja, ich denke, ich habe das Beste draus gemacht. Also vielleicht unter einfachen Bedingungen hätte es ein bisschen besser laufen können, aber ich habe zumindest die Schwimmform irgendwie stabilisiert bekommen. Und ja, wie gesagt, denke, dass ich das Beste noch draus gemacht habe aus der Situation. War bloß mit viel Arbeit verbunden.
Ja, das glaube ich. Also ich glaube, irgendwann ja, resigniert man dann auch, was das so angeht. Aber du hattest ja auch das Glück, dass du dann noch vor dem Jahreswechsel nach Portugal warst, in 2,5 Wochen in Portugal. Da waren dann schon ja traumhafte Trainingsbedingungen zu dem Zeitpunkt.
Genau, also wir waren in Portugal, in Monte Gordo, Vila Real de Santo Antonio. Das ist sozusagen die letzte südöstliche Ecke von Portugal vor der spanischen Grenze. Also dahinter kommt direkt der spanische Grenzfluss. Also wir waren wirklich in unserem Airbnb und 30 Meter weiter war sozusagen der spanische Grenzfluss und dahinter war Spanien, also sind auch teilweise halt zum Training nach Spanien drüber. Die Grenze war da auch offen und sind nochmal da drüben geschwommen und dann auf der anderen Seite auch Rad gefahren. Ja, und das war natürlich deutlich entspannter, weil das war alles fußläufig da. Wir waren da jetzt auch schon das zweite Mal, Markus war das dritte Mal schon. Das Wetter ist da eigentlich relativ gut, im Januar noch ein bisschen frisch, also wir hatten meistens so, ich sag mal 8 bis 12 Grad, also jetzt noch kein Hochsommer, aber zumindest mal gut trainieren konnte. Und was aber, wie gesagt, vor allen Dingen angenehm war, dass alles fußläufig war. Also wir konnten innerhalb von 6-7 Minuten zu Fuß zur Schwimmhalle. Die Laufbahn ist da direkt im Ort und man kann vom Hotel direkt Radfahren und laufen. Und das spart halt Zeit und ermöglicht dann auch irgendwo mehr Umfang und mehr Qualität zu absolvieren.
Ja, vor allen Dingen entspannt es mal und man kommt halt auch mal raus aus diesem täglichen Trott mit nur, also die schlechten Nachrichten kriegt man ja trotzdem mit über das Netz, was so rumgeistert und was schon wieder los ist, welche neuen Verordnungen so kommen. Aber ich wenn einfach so einen ganzen Tag die Sonne scheint und es sind so 10, 12 Grad, ist es, glaube ich, fürs Gemüt deutlich besser, als wenn man, wobei ja der Januar noch bei uns, glaube ich, ganz gut war, der Februar war wirklich, wirklich schlecht und Asche vom Wetter her.
Ja.
Ja, tut das, glaube ich, insgesamt der Seele ganz gut, einfach mal raus zu sein.
Genau, das ist eigentlich, der größte Vorteil davon war eigentlich, dass man danach halt irgendwie eigentlich im Kopf wieder frisch ist. Also wenn man halt im Ausland ist, ich hatte das in Estland auch schon mitbekommen, wo ich schon im Wettkampf war, man kommt einfach dadurch mal runter, dass man keine deutschen Nachrichten schaut. Also die Hälfte des Corona-Problems meiner, oder wie es für mich anfühlt, ist allein schon, dass man immer die schlechten Nachrichten bekommt. Und wenn man davon allein schon mal eine Pause hat, fällt einem das alles schon mal ein bisschen leichter. Das kann ich so bestätigen nach einer Weile. Also jetzt ist natürlich die Frage, das haben mich auch ein paar haben mich das gefragt, ob man dann unbedingt in dem Moment reisen muss, wo Corona ist. Ist schwierig zu beantworten. Wir sind halt irgendwo Berufssportler und normalerweise fahren wir ins Trainingslager und wir fahren halt auch zu Wettkämpfen ins Ausland. Da kann jetzt jeder seine Meinung dazu haben, aber genauso wie ich dazu auch mal negatives Feedback bekommen habe, habe ich auch von vielen Leuten positives Feedback bekommen, die gesagt haben, ja, ihr macht das halt und zieht das durch und macht das Beste aus der Situation.
Ja, also ich glaube, wie gesagt, zum einen ist es ja Beruf, zum anderen, wenn du jetzt zu Hause hättest schwimmen gehen können, wie es möglich wäre, theoretisch, wenn man jetzt in Leipzig in die Uni schon mal rein dürfte, hätte sich vielleicht die Frage gestellt, ob man den Aufwand und die Kosten, die ja so ein Trainingslager, das darf man ja auch nicht vergessen, also zu Hause zahlt man ja trotzdem Miete weiter, also die Kosten sind ja trotzdem da, plus das Trainingslager kriegt man ja auch nicht geschenkt, also von daher, ja, es ist einfach Teil des Berufs und Homeoffice ohne Endless Pool ist halt schwierig.
Genau, in dem ist Fall. Schwierig.
Ja, genau. Ihr seid ja dann in Portugal kurz vorm Lockdown, der dann dort war, auch abgereist. Aber das war in deinem Fall war es so geplant. Ich glaube, Markus Herbst wollte ein bisschen länger bleiben, aber du hattest einfach Planungsglück in dem Moment.
Wir hatten extrem großes Glück. Also ich bin ja wirklich am 26.12. schon los. Und wie gesagt, war dann 3 Wochen da. in Portugal zu dem Zeitpunkt waren die Zahlen eigentlich extrem niedrig. Also wo wir da hingekommen waren, gab es an der ganzen Algarve fast keine Zahlen. Also an der Algarve war sowieso weniger los als in Lissabon oder in Porto in den Großräumen. Und in der Weihnachts-Silvesterzeit und dann in Januar rein sind die Zahlen da ziemlich nach oben gegangen, sodass sie dann irgendwann bei einer 800er, 900er Inzidenz waren, landesweit. Und dann auch sich dazu entschieden haben, die Läden und alles etc. wieder zuzumachen. Wir hätten sogar noch weiter trainieren können, also Leistungssport wäre weiter erlaubt gewesen auf der Anlage. Deswegen hätte uns der Lockdown noch nicht mal betroffen, aber es war trotzdem alles ein bisschen unsicher. Also die lustigste Geschichte dazu war eigentlich, dass ich hatte das gar nicht mitbekommen. Ich war, weil die anderen Jungs erst am 2. Januar gekommen waren, am 31. und am 1. Januar, das war, ich glaube, es war sogar ein Wochenende, gab es ab 13 Uhr eine Ausgangssperre, damit sozusagen diesen Feiereien
Vorschub
ein Einhalt geboten werden sollte. Und ich war am 1. Nachmittags Radfahren. Also ich hätte vor Mittag sozusagen Radfahren müssen, auch Sport war ab 13 Uhr nicht mehr erlaubt. Okay. Und ich war ab 13 Uhr auf der Straße und habe gedacht, also es ist ja wirklich Wahnsinn, wie viel heute wenig los ist. Also ich habe, glaube ich, ich bin 3 Stunden Rad gefahren und habe, glaube ich, 5 oder 6 Autos gesehen und habe gedacht, aber die sind ja wirklich tiefenentspannt hier am 1. Januar, die schlafen ja wirklich alle aus.
Ja.
Und da habe ich noch gewundert, dass so wenig los ist, bis mir dann jemand danach geschrieben hat, dass ja ein Lockdown war und dass ich eigentlich Glück gehabt habe, dass ständig noch irgendjemanden sagen wir mal, von portugiesischen Polizei, Behörden unterwegs getroffen haben.
Ja, wobei ich gehofft hätte, dass die bei einem nicht portugiesisch sprechenden, weil ich glaube, dein Portugiesisch war relativ rudimentär, ein Auge zugedrückt hätten.
Ja. Gut, aber so kommt man halt irgendwie durch.
Ja, auf jeden Fall. Also ein bisschen Glück gehört ja letztlich auch dazu. Dann der Februar, der ja, wieder erwartend kalt war, im Gegensatz zu den letzten Jahren, hast du dann in Leipzig verbracht, beziehungsweise seid ihr dann entsprechend täglich mehr oder weniger zur Schwimmhalle gependelt und ihr habt da ganz schön Fahrt auf euch genommen, weil ihr ja dann schon in Miami gemeldet wart.
Genau, das mit dem Rennen in Miami, das hat, ich habe da eigentlich schon vor Weihnachten Kontakt aufgenommen gehabt, bevor das eigentlich abzusehen war, denke ich, dass das so ein starkes Feld wird, also bevor Frodo sich angemeldet hatte. Weil die USA-Reisen an sich eigentlich immer relativ unkompliziert ist und die Ansage war sozusagen, dass die Challenge für die Profisportler, wie bei dem Rennen Daytona auch, eine Ausnahmegenehmigung für die Einreise beantragt und deswegen war das auch relativ gut planbar, also relativ in Anführungsstrichen wie immer, aber relativ gut planbar, dass das Ganze stattfindet, auch weil das in Daytona ja auch stattgefunden hat. Ja. Und so bin ich dann auch an die Sache rangegangen und habe den Februar dann eigentlich auch gut durchgezogen, weil ich mir eigentlich schon ziemlich sicher war, dass das Rennen auch stattfindet und ich ja auch 2 Jahre mal in Florida gelebt habe und das eigentlich relativ unkompliziert ist, wenn man einmal hier ist und deswegen ließ ich das Training dann auch eigentlich ganz gut durchziehen, also das meiste halt Indoor, weil es ja wirklich nochmal richtig viel geschneit hat im Januar, also wir waren halt auch nochmal Skifahren von der Haustür aus, als Skilanglaufen und habe auch noch ein paar Einheiten auf dem Laufband gemacht, aber im Großen und Ganzen war das alles ganz gut zu schaffen dadurch, dass die ganze Fahrerei und Auswärtsübernachten schon mal wegfiel.
Ja, ich glaube auch, wenn man so einen Wettkampf als Licht am Ende des Tunnels hat, zieht man auch den Februar nochmal durch, wenn man aus der Sonne im Januar gekommen ist, was es, glaube ich, leichter macht, als wenn du den ganzen Winter über hier gewesen wärst.
Genau, auf jeden Fall.
Ja, weil du gerade von der Einreisegenehmigung gesprochen hast. Ihr hattet da ja so ein bisschen Glück, auch weil du da dich quasi doppelt abgesichert hast, dir nochmal einen zweiten Fallschirm gepackt, im Gegensatz zu Frodo, der, glaube ich, erst in Florida aufgeschlagen ist. Wenn ihr es genauso gemacht hättet, für euch wäre die Reise auch schon vorbei gewesen, bevor sie überhaupt stattgefunden hätte.
Genau, das ist jetzt Zufall. Also, ich weiß nicht, warum das im Dezember bei den Daytona-Startern so gut geklappt hat, aber jetzt sind ja einige daran gescheitert. Die Challenge beantragt sozusagen Ausnahmegenehmigungen, also Challenge Nordamerika als amerikanisches Unternehmen beantragt eine Ausnahmegenehmigung auf dem NIE, heißt das, National Interest Exception, dass man sozusagen am Geschäftsbetrieb in den USA teilnimmt und dadurch Mehrwert in den USA schafft. So ist sozusagen der Gedankengang ein bisschen dahinter. Ja. Und das hat sich mir auch schlüssig ergeben. Und dann habe ich aber schon mal prophylaktisch für den April und Mai der erst bei der Botschaft in Leipzig probiert, das rauszufinden und dann bei der Botschaft in Berlin, ob man das Ganze auch selber beantragen kann, beziehungsweise was man da einreichen muss.
Ja.
Und habe das auch gemacht und habe auch einen positiven Rückbescheid bekommen. Das Einzige dabei ist, dass man sozusagen immer nur von dem Tag, wo es erteilt wird, eine Genehmigung für die nächsten 30 Tage bekommt.
Okay.
Das heißt, nicht weiter in die Voraus und auch nicht ab irgendwann, sondern die erteilen die Erlaubnis und dann darf man 30 Tage lang einreisen. So, und dann hatte ich eine Erlaubnis für die Challenge Miami einzureisen, ohne diesen Antrag von Challenge sozusagen. Und wir waren dann auch letzte Woche am Flughafen, Markus in Berlin, ich in Frankfurt, und wir haben uns dann in Frankfurt getroffen. Und die haben uns auch gesagt, also mit diesem Schreiben von Challenge, das hätte uns gar nichts gebracht, wenn da jetzt nicht US-Botschaft draufsteht, und
ja,
dann hätten wir auch nicht einreisen können. Also es war auch wieder mit viel Glück verbunden. In irgendeiner Form auch eine Fehlkommunikation oder vielleicht eine Missinterpretation von Challenge, wie leicht das Ganze geht. Aber wir wären auf jeden Fall nicht in das Flugzeug gekommen, wenn ich nicht zufällig einen Antrag auch schon für Mai gestellt hätte, der auch gerade jetzt noch gültig gewesen wäre.
Okay, also
da
es war vermutlich auch die Nummer.
Ein bisschen Glück dabei.
Das ist auch vermutlich dann die Nummer, die Jans im Verhängnis geworden ist, vermute ich jetzt.
Ich denke auch, also ich habe jetzt nicht selber mit ihm gesprochen, aber ich habe mit dem Felix Rüger gesprochen gehabt und habe ihm da noch erklärt gehabt auf Rücksprache, dass das eigentlich relativ schnell geht.
Ja.
Dass, wenn man die Sachen einreicht, dann eigentlich auch direkt eine Antwort kommt, ob das so genehmigt ist. Und wenn das bei mir genehmigt ist, dann müsste es ja auch bei Jan schnell gehen. Ist ja keine andere Situation.
Ja.
Und hat ja anscheinend auch geklappt. Ja, aber wie gesagt, ich denke, dass wir daran gelegen haben, dass, ich sag mal, von Challenge-Seite aus das Ganze ein bisschen gutwillig interpretiert wurde, was die Einreise angeht. Und dass das schon reichen wird.
Ja, so zumindest hat es den Eindruck gemacht. Ich kann mir so, also wer ja. Jan so ein bisschen kennt, ich glaube, der war in dem Moment, wenn einem da am Schalter gesagt wird, nee, du fliegst jetzt hier nicht, ich denke, der wird relativ unentspannt gewesen sein, was ich auch gewesen wäre und was in dem Moment verständlich ist, weil du willst ja einfach bloß deinem Beruf nachgehen,
ja,
bis dann irgendjemand also, sagt, der die Macht hat, nein, es geht jetzt hier für dich nicht weiter.
Ich muss auch sagen, das ist, die Amerikaner haben das auch alles ausgelagert, also wo wir da an der amerikanischen Grenze waren, ich bin noch nie so schnell durch die amerikanische Grenze an sich durchgekommen. Aber die lagern sozusagen diesen ganzen Prozess, was man alles mitbringen muss, ein ESTA, Pass, NEA, was da alles noch dran hängt, einen negativen Covid-Test an die Fluggesellschaften aus, und du kommst in Frankfurt gar nicht an Check-in oder an die Sicherheitskontrolle, wenn du nicht alles dabei hast. Das meine ich mit so einem, du musst jetzt mit so einem Ordner reisen sozusagen, also
okay,
einem Dokumentenordner, um überhaupt durchzukommen. Sozusagen, wenn man einmal im Flieger sitzt, ist alles tiefenentspannt, auch vor Ort in den USA ist alles tiefenentspannt, an der Grenze war alles tiefenentspannt, aber du musst über den Schalter hinwegkommen, das ist das Entscheidende.
Ja. Okay, krass. Ja, ist irgendwie eine neue Situation, dann, weil normalerweise immer so ein bisschen das letzte Bauch, bevor man dann den Stempel im Reisepass hat, dass man dann quasi offiziell in den USA ist, das ist ja meistens so ein bisschen die letzte Hürde, in Anführungsstrichen.
Genau, also ja, wir haben jetzt auch schon gesagt, so das Reisen ist im Moment die vierte Disziplin, dadurch wird schon vorher ausgesiebt, wer überhaupt an die Startlinie kommt irgendwo.
Ja. Weißt du von jemandem, die es definitiv nicht geschafft haben aus Europa?
Ich weiß es nur von dem Thomas Davis aus Großbritannien, aber bei dem ist es dran gescheitert, dass der einen Covid-Test gemacht hat, irgendwie der nicht eindeutig war. Also weder positiv noch negativ oder sowas in der Richtung.
Ja.
Ich interpretiere das jetzt auch aus dem Englischen, und er hat seine Testergebnisse dann nicht mehr rechtzeitig bekommen und konnte nicht fliegen.
Okay, auch Pech gehabt sozusagen. Und
auch Pech gehabt.
Daran gescheitert, also auch nicht schlecht.
Genau.
Ja, aber sonst Anreise, ihr habt ja ein relativ großes Auto gehabt und wart dann die ersten Tage im Hotel auch unter Quarantäne untergebracht? Oder war das denn entspannt, weil ihr negativ getestet wart?
Also wir hatten ja vorher einen Test, dann hatten wir einen Test am Samstag oder Sonntag. Jetzt haben wir heute nochmal einen Test. Also insgesamt 3 Tests in der ganzen Geschichte. Wir müssen in dem Rennhotel untergebracht sein, können aber außerhalb trainieren. Also wir schwimmen in einem Fitnessstudio und Radlauf ist ja sowieso frei. Und gestern waren wir auch das erste Mal auf der Rennstrecke. Aber die Quarantäne bezieht sich darauf, dass sozusagen wir alle in diesem Hotel untergebracht sein müssen und wir 3 Covid-Tests vom Rennen machen. Müssen uns aber jetzt nicht die ganze Zeit im Zimmer aufhalten.
Okay. Also ist das relativ entspannt an der Stelle?
Ja, also es ist wohl eine Empfehlung von der, sozusagen der amerikanischen Behörde, dass man nach der Einreise als Ausländer 7 Tage in Quarantäne geht. Die Empfehlung wird umgesetzt im Rahmen dessen, denke ich mal, was ich machen
lässt. Der Sport einfach zulässt, was deinen Beruf zulässt.
Genau. Ja, also ich finde das schon richtig, dass das gemacht wird, aber es ist jetzt keine vollständige Quarantäne in dem Sinne, dass wir irgendwie nur zwischen Hotel und irgendwie Rennstrecke pendeln dürfen und auch im Hotelzimmer essen müssen und so weiter.
Ja. Ja. Mit dem Essen ist das nächste Thema. Hast du dich an der Kochplatte, die der Markus gekauft hat, mit beteiligt? Ihr habt jetzt eine Kochfee sozusagen und bekocht euch selber.
Genau, wir haben so eine 15-Euro Kochplatte. Ich wäre jetzt auch, also die anderen beiden, Markus ist ja mit seiner Freundin da, die sind ja 8 Wochen hier, für die lohnt sich das jetzt wirklich. Ich wäre jetzt halt relativ spartanisch 8 Tage in Folge gegenüber zum Chinesen gegangen, abends.
Ja, klar.
Für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Und also mich stört das wenig, aber jetzt haben wir zumindest die Möglichkeit, abends im Hotelzimmer zu kochen. Und das ist eigentlich auch wieder ganz cool und es ist gemütlich. Wir haben leider keine Kochnische in den Zimmern. Das heißt, es ist immer, also die Verpflegung ist dann so ein bisschen sperrig, die ganze Situation. Ja, man bekommt schon alles hin
am Ende. Ja, aber ich glaube, dass bei dem Aufwand, den man vorher betrieben hat, ist das so ein bisschen, ja, nimmt man Lachen in Kauf, wie gesagt, wenn es so ein bisschen Geselligkeit fördert, geht's.
Der ganze Prozess ist irgendwo so ein, also ich glaube, für alle fühlt sich das jetzt so, dieser Prozess bei dem Rennen so an, jetzt haben wir schon so viel geschafft, also ob wir jetzt noch irgendwie eine Kochnische drin haben, das, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Jetzt einfach noch auf Sonntag freuen und, oder auf Freitag freuen und wie gesagt, froh sein, dass man an der Startlinie steht.
Ja. Material bei dir ist auch alles gut angekommen?
Material ist gut angekommen. Jetzt habe ich gestern noch einen kleinen Fauxpas gehabt. Ich war sozusagen auf der Rennstrecke, habe 1,5 Stunden meine Runden gedreht, bin dann, nachdem ein paar Fotos gemacht habe, zum Auto zurückgerollt und habe dann den klassischen Anfängerfehler gemacht, den man eigentlich so in der ersten Woche macht, 3 Meter vorm Auto, nicht aus der Pedale rausgekommen, einmal umgekippt, Lenker gebrochen.
Schön.
Genau. Und 3 Tage vorm Rennen ist es halt schon eine knappe Kiste. Ein Ersatzteil für einen Zeitverlenker.
Also es gibt besser, also lieber einen Platten als einen gebrochenen Lenker. Wobei Platten hattest du ja auch, wie ich gesehen habe.
Ja, also ich habe ehrlich gesagt, habe ich gestern auch gedacht, das war es jetzt, das kriege ich jetzt in 3 Tagen nicht hin.
Glaube ich.
Das fand ich jetzt gestern wahrscheinlicher, als dass das noch klappt. Und dann hat sich aber irgendwie dann jetzt mal wieder die positive Kraft von Social Media gezeigt und ich habe da sozusagen Aufruf gemacht, sozusagen, wer sich gut auskennt und innerhalb von ein paar Stunden ein paar gute Tipps bekommen und war jetzt beim Radladen 60, 70 Kilometer weiter im Norden von Miami, wo ich dann gestern hin bin und einen Tag verbracht habe. Die haben sozusagen noch ein BMC im Lager gehabt. Die sind auch Sponsor von dem Rennen, haben bei dem BMC den Lenker abgebaut, bei mir rangebaut und bestellen dann für das BMC 9 Lenker nach. Und das ist halt aber schon ein paar Stunden Arbeitsaufwand mit Lenkertauschen und Kabel und alles. Und deswegen bin ich dann gestern auch nicht zwischendrin nach Hause gefahren, sondern habe dann da nochmal gestern einen Tag verbracht. Also braucht man jetzt nicht unbedingt vom Rennen, aber ich bin einfach froh, dass es geklappt hat. Also ist mir so auch noch nie passiert. Also ich habe gestern auch wirklich gedacht, früh, okay, jetzt hast du es bisher geschafft und jetzt brichst du dir 3 Tage vorher noch einen Fahrradlenker. Vielleicht soll es nicht sein, aber gut.
Das ist schon in dem Moment, ja, also ich wüsste nicht, was ich gemacht habe. Also keine Ahnung, Norm Stadler hat ja damals für viele unverständlich, für andere nachvollziehbar auch mal sein Fahrrad in die Lava-Wüste geschmissen. Aber ich glaube, wenn dann so Frust ist, da denkt man wahrscheinlich auch ganz knapp drüber nach, was man alles falsch gemacht hat und wieso das Schicksal jetzt so zuschlägt.
Genau, ja.
Okay, krass. Aber du, das ging aber nachher alles problemlos, weil wie gesagt, das BMC, das ist ja auch alles so verbaut, dass da mit Kabel und alles, wie gesagt, du hast gesagt, 8 Stunden hast du da mitgeholfen, mit zugeschaut und deinen Tag im Radladen verbracht.
Ja, also ich musste zum Glück gar nicht in Radladen dann bleiben. Das war das Gute daran. Die Jungs haben gesagt, die machen das jetzt einfach über den Tag, die bringen das Fahrrad ins Lager und das macht dann einer. Ich bin dann, das ist jetzt Glück der Umstände, einfach an den Strand gegangen, ein paar Stunden.
Okay.
Hatte auch was, bin ich mal ein bisschen runtergekommen. Und abends konnte ich es dann wieder abholen. Das war eigentlich ganz gut gemacht.
Okay, dann war das ja relativ stressfrei. Dann dürfte jetzt eigentlich nichts mehr passieren.
Genau.
Aber welche Reifen fährst du denn? Du hast ja gesagt, ich glaube, du bist Vittoria-Reifen gefahren, die du zweimal platt gefahren hast dort.
Genau, ich hatte... der Gedanke dahinter ist, dass die Vittoria-Reifen ja nochmal einen Tick schneller sind als die Conti.
Ja.
Das Problem bei den Vittoria-Reifen ist, dass sie auch relativ dünn sind, wo ich gedacht habe, okay, auf so einer Rennstrecke geht das schon mal, aber der Reifen ist mir jetzt schon zweimal platt gewesen und einmal geplatzt.
Ja.
Immer der gleiche. Und dann habe ich den jetzt auch aussortiert. Und den alten Conti wieder drauf gemacht. Und ja gut, dann trete ich lieber 3-4 Watt mehr. Aber komm vielleicht über die Ziellinie.
Ja, auf jeden Fall. Wenn es jetzt daran scheitert, ist es wahrscheinlich nicht so geil. Aber wenn du sagst, auf der Rennstrecke, warst du das erste Mal mit dem Fahrrad auf der Rennstrecke und wie war's?
Ich war gestern früh das erste Mal. Das ist wirklich ein anderes Rennen als Daytona. Also ich war jetzt in Daytona nicht am Start, aber das ist ja wirklich nur im Kreisfahren. Und man merkt auch so, wenn man im Kreis fährt, das ist ja wirklich super einfach. Ja. Die Strecke ist, um ehrlich zu sein, relativ schwierig. Jetzt auch schwieriger als
die aussieht.
Ein paar Rennen, die ich gemacht habe. Zum Beispiel, also in Dubai ist ja wirklich auch bloß Wendepunkt fahren. Auch in Tallinn ist das Ganze sehr rhythmisch und dann gibt es ab und zu mal eine Kurve und mal vielleicht einen Wendepunkt, aber am Ende ist es trotzdem sehr rhythmisch. Und das ist ein extrem unrhythmischer Kurs, weil der Wind sehr stark ist und man durch die Richtungswechsel auf der Radbahn allein pro Runde, und das sind 17,5 Runden, viermal die Windrichtung ändert, also starke Windrichtung.
Okay.
Und halt auch immer relativ langsam aus einer Kurve rauskommt. Also es ist bestimmt, am Ende sind das, überschlagen wir es mal, 60 Antritte auf den 60 Kilometern.
Okay, das ist natürlich
und krass. Es ist eigentlich gar nicht so ein krass schneller Kurs.
Ja.
Das hat, also ich denke, es gibt normale 71.3 oder Mitteldistanzkurse, die deutlich schneller sind, auch wenn das Ganze jetzt auf einer Rennstrecke stattfindet. Dadurch, dass das Ganze einfach ja, vom Layout her relativ langsam ist, da man gar nicht so viele lange Geraden am Ende hat.
Okay, und die Kurven sind jetzt so abgekegelt, dass du gar nicht in Aero-Position durch die Kurve fahren kannst? Ich hätte jetzt gedacht, auf einer Rennstrecke ist die Straße 10 Meter breit und ob das nur ein, ist zwar auf dem Papier eine Rechtskurve, aber dass du trotzdem voll fahren kannst.
Zwei pro Runde kann man nicht fahren. Also ich glaube, es sind 4 oder 5 Kurven und 2 kannst du nicht fahren. Also die kannst du fahren, wenn du vielleicht mit, also wenn du im Training locker rumgehst, aber ich glaube nicht, dass du es im Wettkampf mit Vollschwung fahren kannst.
Okay.
Also da musst du auch hochgreifen. Genau. Also es ist gar nicht so ein Highspeed-Rennen, wie es aussieht, sage ich mal. Also im Laufen ist es dann wieder genau andersrum. Beim Laufen machen wir dann sozusagen die große Runde außenrum. Das ist dann extrem stupide. Also man kommt dann auch unglaublich langsam vor in diesem riesen Stadion. Wenn man auch, weil die Geschwindigkeit dazu
fehlt einfach
so langsam ist. Aber es ist halt, ich finde das vom Setup schon richtig super, weil man da halt wirklich auch mal ein Fernsehprodukt draus machen kann. Da das alles gut zu übertragen ist, wenn man das sozusagen in diesem Stadion stattfinden lässt. Und ich bin mal gespannt, das wird von der Renndynamik schon ganz anders als sonst, allein weil es wahrscheinlich auch Überrundungen gibt durch die kurze Runde und auch durch diese ganzen vielen Kurven, wo auch so eine Gruppe oder so ein Feld mal aufeinander rollt. Das ist schon relativ schwierig, da auch mit der 12 Meter Windschattenregel, weil wenn 7, 8 Mann in so eine enge Kurve reinfahren, gibt es so einen krassen Ziehharmonika-Effekt und dann gibt es vielleicht noch Überrundungen und dann der überrunden muss, muss überhaupt erstmal auf so einer kurzen Geraden an einer 7-8-Mann-Gruppe vorbeikommen. Also ich bin mal gespannt, wie das alles so abläuft.
Ja, aber es ist 12 Meter, nicht 20 Meter, weil ich glaube, Daytona war 20 Meter Regel.
Genau, Daytona war 20 Meter. Die haben es jetzt auf 12 Meter verkürzt, weil sie gesagt haben, es würde sich auf der Strecke nicht umsetzen lassen mit den 20 Metern.
Okay. Ja, also es ist ja auch so ein bisschen eine Frage der Machbarkeit. Aber in Daytona war ja, glaube ich, auch so, dass links gefahren wurde und rechts überholt werden musste. Fahrt ihr jetzt wieder so, wie es wir Europäer gewohnt sind, oder die australische Variante?
Ist genauso. Wir müssen links fahren und rechts wird überholt. Auch das ist, glaube ich, echt erstmal eine Umstellung im Kopf.
Ja, auf jeden Fall. Man hat ja in Daytona auf den Bildern gesehen, der Tim O'Donnell kam damit scheinbar nicht ganz so recht, zumindest mit dem Wiedereinordnen. Vielleicht könnt ihr dem ja nochmal sagen, dass man einfach ein paar Meter weiter vorfährt und einem das Vorderrad zur Seite schmeißt.
Ja, ich bin mal gespannt, sollte, wie das von der Renndynamik wird. Also das, wie gesagt, weil es relativ eng wird auf der Strecke dann irgendwann mit 50 Jungs.
Ja, das glaube ich. Also wenn man das so selbst auf 12 Metern hochrechnet und verteilt, ist halt nicht mehr viel Platz. Aber wenn du sagst, dass es auch technisch deutlich anspruchsvoller ist, als man vielleicht auf dem Papier meint und denkt, gibt es vielleicht auch größere Abstände und kostet nochmal zusätzlich Kraft, weil es ist ja was anderes, ob du 60 Kilometer in Aero-Position durchdrückst, als wenn du dann ständig neu antreten musst. So von der, wie du gesagt hast, von der Renndynamik ist das schon echt nochmal ein anderer Schnack.
Denke ich auch. Also das klingt jetzt doof, aber es sieht zwar eine Rennstrecke aus, aber ich würde sagen, es ist eher einer der anspruchsvolleren Radkurse, gar nicht technisch, aber durch die extrem vielen Rhythmuswechsel.
Ja, plus halt noch den Wind, der wahrscheinlich dann auch mit einer Rolle spielt.
Der auch relativ kräftig ist hier, weil wir ja doch irgendwo an der Küste sind noch, ja.
Ja, wie ist für die Wettervorhersage für Freitag, Nachmittag? Also es kommt ja noch dazu, er startet ja Nachmittag, also im Gegensatz zu den meisten US-Rennen, die man so kennt, ist früh, selbst Mitteldistanz, um 6, um 7 Start. Da fragt man sich, genau, was man am Nachmittag noch macht. Ihr startet jetzt, wenn es heiß ist.
In Florida wird ja auch sonst normalerweise immer alles um 7 gestartet, damit man sozusagen der Hitze aus dem Weg geht. Es ist zum Glück diese Woche gar nicht so übertrieben heiß und es ist auch Ende März, ist eigentlich der trockenste Zeitpunkt im Jahr. Das ist wirklich machbar im Moment. Also es ist nicht so heiß und schwül, wie ich gedacht habe. Es ist einfach ein guter, warmer Sommertag in Deutschland, wo man sagt, okay, das war heiß heute für einen Triathlon, aber wo keiner aus den Latschen kippen muss dafür.
Okay.
Genau, und das Rennen startet nachmittags, damit es auch jemand live gucken kann. Also früh um 7 werden sich halt auch in den USA weniger vor einem Livestream auf Facebook oder auf der Website klemmen als nachmittags zwischen 3 und 6.
Ja, also zumal du ja keine Straßenabsperren brauchst, von daher ist ja eigentlich egal.
Genau.
Hättet ihr unter Flutlicht auch machen können wahrscheinlich.
Wir hätten sogar noch später machen können. Wäre auch cool
gewesen. Was ja vielleicht spektakulär gewesen wäre, wenn ihr noch bei Tageslicht startet und einfach so abgepasst ist, dass quasi, wenn du weißt, dass du das Rad abstellst, dass die Sonne untergeht, so, also ja. Ist ja alles rechnerisch machbar, theoretisch.
Genau, wär machbar gewesen, ist auch echt ein cooler Ansatz, finde ich.
Ja, wäre mit Sicherheit spektakulär, weil Licht sollte ja auf der Rennstrecke auch zumindest vorhanden sein.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Wie ist denn die Wasserqualität in dem, ist es ein Teich, Tümpel, wie ist es denn?
Die Wasserqualität ist erstaunlich gut, also wir waren noch nicht drinne. Wir dürfen auch erst morgen einen Tag vorm Rennen mal rein und ich gehe am Ende auch gar nicht rein, weil ich eigentlich immer versuche, den Tag vorm Rennen trotzdem im Becken zu schwimmen, weil ich ein bisschen was Intensität und Wassergefühl da irgendwie ein bisschen mehr umsetzen kann als im See, so was ich versuche, da noch ein bisschen an Vorbereitungen zu realisieren. Aber der ist sauber, der ist sozusagen gerade so groß, dass man eine 800 oder 750 Meter Runde reinbekommt. So ein langgezogener, man muss halt
Tümpel sagen,
aber er ist klar oder er ist sehr sauber. Die Wasserqualität ist sehr gut. Es gibt auch so einen künstlichen Strand, der war auch schon da sozusagen ohne uns. Und dann gibt es auch den Ausstieg und dann die Wechselzone. Deswegen stelle ich mir das Schwimmen jetzt nicht besonders schwierig vor am Ende. Also ein kleiner See mit 2 Runden und klarem Wasser, da muss ich nicht unbedingt vorher für ins Freiwasser zum Testen gehen.
Ja, aber es wird auch ohne Neo geschwommen, nehme ich ganz stark an.
Genau, es wird ohne Neo geschwommen. Also es sind im Moment so 24, 25 Grad und da haben wir noch viel Luft.
Okay, ist ja wie bei euch jetzt zuletzt im Schwimmbecken sozusagen. Ja, das ist jetzt draußen
genau,
die Sonne.
Genau, gewöhnt auf jeden Fall.
Ja, verrückt. Wie schätzt du denn das Rennen ein jetzt so im Vorfeld? Weil es sind ja doch schon einige Hochkaräter am Start, muss man sagen. Du selber bist, denke ich, ganz gut drauf, was ich so jetzt gesehen habe an den Zahlen so insgesamt. Du fühlst dich fit, nehme ich an. Also du wärst wahrscheinlich auch so gefahren, wenn du nicht hundertprozentig fit fährst, einfach weil du gemeldet bist und einfach auch endlich wieder ein Rennen machen wolltest. Aber wie schätzt du dich ein, so ein bisschen vielleicht deine Zielstellung und wen du vielleicht versuchst, ein Bein zu stellen?
Also es ist ja, 50 Mann sind gemeldet. Nach PTO-Rangliste war ich jetzt gerankt auf Nummer 26. Das heißt, alles, was weiter nach vorne geht, ist halt gut. Das ist erstmal so das erste Ziel, auf jeden Fall die Startnummer sozusagen zu schlagen. Und dann ist es relativ unübersichtlich. Also sind halt auf jeden Fall auch ja schon 20 Mann, die ich als wirklich stark einschätzen würde. Und jeden davon, den ich schlage, würde ich als Erfolg sehen. Und das ist schwierig zu sagen, früh in der Saison, wie alle drauf sind. Ich denke aber trotzdem, dass alle, die hierher kommen und den Aufwand auf sich nehmen, auch irgendwo schon ein bisschen fit sind. Sonst würden sie es auch sparen vielleicht, den extra Aufwand. Ich denke auch, wenn Frodo kommt, ist er fit. Der startet
auch,
wenn er nicht fit ist. Und alle sind heiß, weil einfach keine Rennen stattfinden. Deswegen, also ich versuche in einem starken Feld, so wie es da ist, es gibt eigentlich in jeder Disziplin ein paar Jungs, die richtig Betrieb machen können. Ich hoffe, dass das für mich sozusagen mit meinen Qualitäten ein relativ unauffälliges Rennen wird und ich mich relativ weit vorne irgendwo festsetzen kann und vielleicht einen guten Lauf finden kann und dann Richtung Top 10, Top 15 komme und orientiere mich aber jetzt dadurch, dass das doch relativ unübersichtlich ist und die Strecke ein bisschen speziell und das erste Rennen eher irgendwo an meinen Werten, an dem, was ich mir so vorgenommen habe, als dass ich jetzt versuche, eine bestimmte Platzierung zu schlagen und weil ich das in so einem großen Feld nicht richtig beeinflussen kann.
Ja, aber wobei jetzt von den Streckenlängen her ist es, glaube ich, echt schwierig, weil es im Grunde, also es ist ja noch nicht mal ganz eine Mitteldistanz, auch was jetzt Radfahren und Laufen angeht, fast noch olympisch, sage ich mal. Das ist ja, also Mitteldistanz wird ja inzwischen fast schon Vollgas gefahren. Im Grunde viel mehr Auswahl, als man hält jetzt voll drauf und hofft, insgesamt durchzukommen, gibt es ja fast gar nicht.
Genau, also das ist sogar fast eher eine olympische als eine Mitteldistanz am Ende. Wir haben es von der Zeit überschlagen. Das sind wahrscheinlich eher so 2 Stunden 20. Plus minus 2 Stunden 20, 2 Stunden 25, was dann schon eher eine olympische als eine Mitteldistanz ist.
Ja.
Und da muss man schon richtig reinhalten. Und ja, aber das mit den Platzierungen ist halt unglaublich schwierig abzusehen, weil es einfach zu viele Jungs sind.
Also ja, normalerweise, wenn
du 3, 4 Konkurrenten hast und dann weißt du ungefähr, wie die Renndynamik ist, die hast du alle schon ein paar Mal gesehen. Aber jetzt kommen halt Amis zusammen, Europäer, eine andere Strecke, früh in der Saison, absolut nicht planbar, taktisch. Also das kann vielleicht Frodo noch planen. Frodo plant einfach den ganzen Tag vorne zu sein. aber für mich ist einfach nur planbar, den ganzen Tag Vollgas zu geben und meine Werte umzusetzen, die ich mir so ungefähr als realistisch erachte für die Distanz.
Alex, dann lass uns vielleicht noch einen Tipp machen. Du hast gesagt, ich glaube, Traumergebnis wäre für dich und ich glaube auch für den Markus Herbst Top 10, wobei ja wahrscheinlich auch schwierig einzuschätzen ist, wie du schon gesagt hast, was die anderen so können. Für Daytona war ja auch für viele nachher letztlich überraschend. Mhm. Ich inklusive habe da ganz anders getippt, als nachher das Ziel, als der Zieleinlauf war. Ja, ich glaube, wer jetzt Frodo nicht auf 1 tippt bei den Männern, das ist, glaube ich, ganz schön vermessen. Bei den Damen ja, wird es wahrscheinlich auch auf entweder Paula Findlay oder Anne hinauslaufen. Was ist denn dein Podiumstipp? Und dann tippe ich mal.
Podiumstipp für die Männer ist auch Frodo vor Sanders, vor Rudi van Berg, weil ja, ich denke, Frodo ist immer fit. Sanders stellt sich sogar noch mal fitter ein als im Dezember. Ich denke, der ist auf einem guten Weg. Und Rudi van Berg ist einfach so die Konstanz in Person. Also ich weiß nicht, wann der das letzte Mal einen schlechten 70-3 gemacht hat.
Ja, das stimmt. Wobei der Rudi van Berg ja auch wirklich technisch anspruchsvolle Kurse eher braucht. Also wenn du das schon so sagst, es kommt ihm ja Ten wahrscheinlich schon entgegen, aber ich weiß halt nicht, ob dem so ein bisschen die Höhenmeter fehlen, weil der auch so ein Spargeltarzan ist.
Ja, also, aber das ist ein Kurs für jemanden, der auch ein bisschen Radfahren kann. Das wäre jetzt so das Einzige, was gegen Sanders spricht, dass er halt einfach vielleicht auf so einem Kurs sogar ein bisschen Körner liegen lässt. Also Frodo kann es ja auch. Frodo kann ja auch Radfahren. Rudi van Berg kann Radfahren. Ja, und aber auch zum Beispiel ein Sam Appleton, der bei 73 WM in Nizza ja auch nicht schlecht war. Ja. Ich glaube, als 5. oder 6. Das ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt kein Kurs wie Nizza. Aber dadurch, dass es halt nicht einfach nur 90 Kilometer geradeaus fahren ist, ist es trotzdem ein flacher Kurs, der anspruchsvoll ist. Ja, das ist das vielleicht das Einzige, was gegen Sanders spricht. Also wir waren auch auf der Radstrecke da und an dem Tag, wo ich war, habe ich jetzt nicht so viele gesehen, aber Kalle meinte, er war an dem Tag auch nochmal einen Tag davor, wo mehr unterwegs waren und du siehst schon, dass 2, 3 Jungs die Kurven nicht optimal fahren können. Also wenn du da alleine in jeder Runde einfach 5 bis 10 Sekunden aber nur durch Kurventechnik rausholst,
auf jeden Fall.
Bist du am Ende ja auch bei 2, 3 Minuten, die da einfach
oder nur du lässt halt mega viel Kraft durchs Antreten jedes Mal liegen, weil du halt den Ziehharmonika-Effekt mitmachen musst, sozusagen.
Genau, also das ist auch irgendwo ein Kurs lesen können, sag ich mal.
Ja, okay. Dann würde ich Lionel Sanders nicht aufs Podium tippen, was ich vielleicht vorher gemacht hätte, wenn ich die Kursbeschreibungen von euch nicht bekommen hätte. Ja, also würde alles außer Jan, Sieg vom Jan, wäre, glaube ich, vermessen, wobei man, glaube ich, gute Quoten dafür kriegen würde. Dann würde ich noch den Pablo Dapena und auch ein Sam Appleton eher noch aufs Podium tippen oder halt vielleicht, wie du sagst, ein Rudi van Berg.
Ja, Dapena stellt sich auch stark ein. Also vor allen Dingen, dass er eher ein kürzeres Rennen und in vollen Rennen, weil der Dapena ja eher tendenziell noch, wenn er eine Schwäche hat, eine Radschwäche hat, kommt er, glaube ich, einfach optimal hier durch. Ja. Dadurch, dass das Feld so voll ist und Schwimmlaufen ist er halt absolut Weltklasse. Ja, ja und bei Frauen ist es ganz klar, also ja Lucy Charles, Paula Findlay und Anna Haugta, die sind ja nur einfach 3 der absolut Weltbesten, also wo man auch sagen könnte, okay, da fehlt vielleicht noch ein Delia Rief, aber ansonsten sind das auch 3, die sowieso das Podium machen würden und die sind, glaube ich, einfach eine Klasse besser als die anderen und wer da dann die beste Tagesform hat, schwierig zu sagen.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen, Alex. Drücke von hier aus ganz, ganz fest die Daumen. Wünsche euch alles Gute. Und nicht nur beat your bib, sondern einfach Vollgas nach vorne und auch keine Gefangenen machen, sozusagen.
Genau, ja. Machen wir so.
Okay. Danke dir. Alex, ich danke dir. Schöne Grüße. Wir schreiben.
Jo, bis dann.
Ciao.